liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Abstract, dem Podcast der Promotionsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Maike Hansen, Referentin für Promotionsförderung, und mit mir an Bord ist heute mein Gast, Hans-Georg Ripken, Stipendiat der Promotionsförderung. Hallo.
Hallo.
Wie geht's Ihnen?
Ausgezeichnet. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Frau Hansen.
Ja, es freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und zum Einstieg würde ich Ihnen gerne drei kleine Fragen stellen, die Sie bitte mit einem Wort beantworten.
Alles klar.
Wenn Sie an Ihr Thema denken, denken Sie an?
Komplexität.
In der Unibibliothek brauchen Sie?
Einen Ventilator.
Und am Ende eines Arbeitstages machen Sie?
Sport, hoffentlich.
Danke für den kleinen, unkomplizierten Einblick in das Drumherum Ihrer Promotion. Ja, lieber Herr Ripken, wir werden jetzt in einem ersten Schritt über Ihr Thema sprechen und dann über die Reise, die Sie zusammen mit dem Kollegen nach Georgien unternommen haben.
Sehr gerne.
Ihr Thema heißt, Vorsicht, langer Titel, im Gleichschritt Richtung Osten, der Weg zur NATO-Osterweiterung von 1990 bis 1999, eine multimethodische Analyse der Argumente in der NATO-Osterweiterungsdebatte zwischen Regierungsebene und Öffentlichkeit in den USA, Großbritannien und Deutschland. Ich glaube, der Podcast ist jetzt zu Ende.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut, hier gewesen zu sein. Danke sehr.
Nein, aber um für unsere Zuhörenden den Titel noch mal ein bisschen aufzudröseln. Erstmal zum Kernpunkt. Sie schreiben über die NATO-Osterweiterung in den 1990er Jahren. Wer ist da wann beigetreten?
Genau, fangen wir mal ganz basic an. Im Jahr 1999 werden Polen, Ungarn und Tschechien in die NATO aufgenommen. Das ist die erste Aufnahme von ehemaligen Warschauer Paktstaaten nach dem Ende des Kalten Krieges, wenn man das wiedervereinigte Deutschland und den Teil der DDR rausnimmt.
Okay, also nochmal für alle, die eine grobe Einordnung brauchten. Wie können die Personen, die uns gerade zuhören, den Titel ihrer Arbeit weiter verstehen? Sie sprechen von einer multimethodischen Analyse einer Debatte zwischen Regierungsebene und Öffentlichkeit. Wie kann man sich da Ihren Alltag, Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Analysieren Sie da zum Beispiel Zeitungsberichte aus den 90ern?
Okay, also ich versuche mal ganz kurz erstmal allgemein zu erklären, was quasi vorgefallen ist. Wir haben in den 90er Jahren einen Prozess, der beginnt im Prinzip in der deutschen Wiedervereinigung, bei dem im gesamten Westen, vor allem innerhalb der NATO-Staaten, eine klare Meinung vorherrscht, dass eine Aufnahme dieser ehemaligen Warschauer Paktstaaten in das transatlantische Bündnis nicht gewollt ist. Und dann 1997 entscheidet sich die NATO, die Mitgliedschaft von Polen, Ungarn und Tschechien anzustoßen, und 1999 wird das abgeschlossen. Das heißt, wir haben innerhalb einer relativ kurzen Zeit von ungefähr 7 bis 9 Jahren eine 180-Grad-Kehrtwende was die Entscheidungen angeht. Und ich versuche mir genauer anzuschauen, wie es dazu kam, was sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür. Und ich gehe aus davon, dass es eben keine Einzelentscheidungen sind, sondern dass man sich solche Entscheidungen deutlich komplexer anschauen muss, dass man unterschiedliche Ebenen betrachten muss. Das sind einerseits eben interne Prozesse auf Regierungsebenen, einerseits in den USA natürlich als stimmungs- und meinungsbildende Nation innerhalb der NATO, aber auch in anderen NATO-Staaten, Großbritannien und Deutschland, da ganz, ganz federführend für Europa. Aber das ist nicht alles, denn die NATO-Osterweiterung oder die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten wird nicht nur auf Regierungsebene entschieden, sondern sie muss auch auf Parlamentsebene häufig entschieden werden. Und da wird dann wiederum die öffentliche Meinung wichtig. Und deswegen schaue ich mir all diese unterschiedlichen Ebenen an und versuche zu sehen, okay, was sind denn die Argumentationsmuster, also welche Argumentationstypen verfangen, welche sind zu Beginn dieser Phase stark, welche schwächeln irgendwann ab, gibt es irgendwelche Trendwenden, Argumente, die neu dazukommen, und das eben über diese 9 Jahre im Vergleich zwischen den unterschiedlichen Ländern.
Okay, und wenn wir uns dann in diesem Kontext der mehreren Ebenen das Schlagwort multimethodische Analyse Ihres Titels anschauen, was bedeutet das ganz konkret? Also wie analysieren Sie diesen Meinungswandel sowohl auf Regierungsebene als auch auf Bevölkerungsebene, auf der parlamentarischen Ebene, was ist Ihr Datensatz sozusagen?
Jawohl. Also zunächst erstmal bin ich Zeithistoriker und damit ist als Historiker ganz klassisch erstmal Archiv mein erster Ort, an dem ich nach Quellen suche. Das heißt wirklich die klassischen Dokumente, ich gehe in die Clinton Library oder ins politische Archiv im Auswärtigen Amt und schaue mir die Akten an, die in den jeweiligen Ministerien zum jeweiligen Zeitpunkt entstanden sind. Die Protokolle von Treffen von Regierungsmitgliedern, aber eben auch auf den unteren Ebenen. Was ist da passiert? Wer hat gesprochen? Was wurde ausgetauscht? Das ergänze ich dann mit einerseits Zeitzeugeninterviews, aber ich habe auch noch den Aspekt eben öffentliche Debatte. Und da kommt die multimethodische Analyse rein, da kommt dann quasi eine quantitative Ebene mit dazu. Das ist für die politikwissenschaftlichen Studierenden und Zuhörenden alter Hut, aber in der Geschichtswissenschaft ist das relativ wenig verbreitet, dass man quantitativ forscht. Und ich nutze dafür dann Natural Language Processing und führe eine sogenannte Sentiment Analysis durch. Das heißt, ich analysiere bestimmte Keywords auf ihre Konnotierung und auf im Kontext erscheinende Worte und Wortgruppen über diesen Verlauf, um zu schauen, okay, wie verändert sich denn die Sichtweise auf NATO oder auf NATO-Osterweiterung in Zeitschriften tatsächlich dann, die ich in R für viele Studierende und Zuhörende sicherlich eine bekannte und gerne auch ungern gesehene Software speise sie da ein und analysiere das dann mathematisch.
Also um das auf ein Beispiel runterzubrechen, wenn Sie als Schlagwort jetzt wählen würden und nennen Sie gerne ein eigenes Beispiel, NATO-Osterweiterung, dann schauen Sie sich zwischen 90 und 99 an, in welchem Kontext steht das, in einem Satz zum Beispiel, in einem Bericht, in welchem inhaltlichen Zusammenhang wird das erwähnt. Genau, das zu beurteilen.
Ich schaue mir einerseits an, wie kommt es vor? Also es geht weit über die quasi reine quantitative Mengenanalyse, wie oft kommt es vor hinaus, sondern es geht tatsächlich dann darum, was wird im Kontext dazu gesagt? Was sind auch Adjektive, die dazu genannt werden? Wie kann man die dann auf einer Skala von -1 sehr negativ bis +1 sehr positiv irgendwo quantifizieren? Und auf diese Weise quasi anschauen, okay, wie verändert sich denn die Wahrnehmung von NATO-Osterweiterung in unterschiedlichen Zeitschriften natürlich, auch über das politische Spektrum hinweg, über diese Jahre hinweg?
Spannend. Und Sie haben ja für Ihre Analyse die Länder USA, Großbritannien und Deutschland ausgewählt. Was sind da nach aktuellem Stand Ihrer Analyse die Ergebnisse und vorweg vielleicht nochmal zur Klärung, wieso diese drei Länder?
Genau, fangen wir damit einmal an. Die USA bieten, also sind natürlich immer mit dabei, weil sie innerhalb der NATO das absolut entscheidende Land sind. Sie haben die größte Macht. Es ist aber bei weitem nicht so, dass ihre Meinung allein entscheidend wäre. Das sieht man ja auch gerade an der aktuellen Debatte über die Aufnahme von Finnland und Schweden. Ich habe mir dann die USA angeschaut. Die ist auch schon relativ gut analysiert. Das heißt, die ist quasi ein Ausgangspunkt und ergänze das mit Großbritannien und Deutschland. Die beiden sind spannend, weil sie innerhalb der Debatte um die NATO-Osterweiterung in den 90er Jahren besondere Positionen einnehmen. Die deutsche Regierung, insbesondere in Person von Rühe, dem damaligen Verteidigungsminister der CDU, ist tatsächlich die erste, die öffentlich für die NATO-Osterweiterung eintritt und diese fordert. Das heißt, wir haben hier quasi eine nach vorne preschende Position innerhalb des transatlantischen Bündnisses, die ich mir anschauen möchte, die auch immer wieder durch den sehr engen Draht zwischen Clinton und Kohl da eine ganz besondere Rolle zukommt. Also das heißt, Kohl und Clinton stimmen sich teilweise ab. Kohl wird auch immer mal wieder wichtig, wenn es dann um die Entscheidungen geht, wer denn tatsächlich aufgenommen werden soll 1997. Also das ist bei lange Zeit überhaupt nicht klar, welche Kandidatenländer denn jetzt überhaupt in den engeren Kreis mit reinkommen. Und Großbritannien hat noch mal diese Zwischenrolle zwischen USA und Europa und versuchen deswegen auch mit ganz eigenen Argumenten in diese Debatte hineinzugehen. Es wäre natürlich auch nochmal spannend, weitere Länder mit hineinzunehmen, gerade Frankreich, die innerhalb der NATO ja sowieso immer eine besondere Rolle einnehmen. Aber man muss bei so einer Dissertation ja irgendwann auch einen Cut machen und sagen, ich kann nicht alles machen. Was ich hier nochmal erwähnen will, was auch sehr, sehr spannend gewesen wäre, wäre natürlich nochmal die Inklusion von Russland oder von den Visegrad-Staaten selbst, also Polen, Ungarn und Tschechien. Die sind aber in der Arbeit dadurch vertreten, dass ich von Anfang an quasi ihre Position sehr stark versuche zu adressieren und sie auch, wenn man quasi Agency mit reinbringen will, ganz klar diejenigen sind, von denen dieser ganze Push der NATO-Osterweiterung ausgeht. Also die mittel- und osteuropäischen Staaten sind bereits ab 1990 in der Position, dass sie in die NATO drängen und im Prinzip erstmal das transatlantische Bündnis überhaupt unter Zugzwang setzen.
Also Agency bedeutet in dem Kontext, die Initiative zu ergreifen, genau. Auf staatlicher Ebene eben einen Beitritt anzustreben.
Ganz, ganz genau. Ich will also an dieser Stelle quasi mit so einem ganz bekannten Narrativ aufhören, dass es im Prinzip eine Expansion der NATO irgendwie auf Push von den USA ist, die sich hier nach Osten ausbreiten will, sondern es ist im Gegenteil so, dass es viel eher die mittel- und osteuropäischen Staaten sind, die aus so einer sicherheitspolitischen Grauzone heraus möchten und in die NATO reindrängen und dadurch im Prinzip erst diesen ganzen Prozess anstoßen. Aber letzten Endes muss ich mich dann, um zurück zur ursprünglichen Frage zu kommen, auf diese drei Länder irgendwo versuchen zu reduzieren und das zu analysieren.
Und das sind ja auch drei Länder, von denen Sie eben die Sprache der Berichte als, sage ich mal, Primärsprache mit sprechen.
Genau.
Sie haben Ihre Archivreisen angesprochen. Gab es da eine Reise, die Sie besonders geprägt hat oder ein Fund, wo Sie wirklich auch so dachten, okay, das habe ich vorher noch nicht so gelesen. Wow.
Ja, also ich war jetzt gerade von November bis Januar in den USA und dort sowohl in Washington als auch in Little Rock in Arkansas und habe dort Archive besucht. Und das war insgesamt sehr spannend. Also das auf einen einzelnen Aspekt runterzubrechen, wird, glaube ich, schon schwierig, aber gibt es ganz unterschiedlich. Aber es hat mich vor allem fasziniert, wie vielfältig die Argumentationen sind und die Gründe für der entscheidenden Personen innerhalb des National Security Councils im Weißen Haus und auch im State Department. Also wenn quasi oft vorgeworfen wird, das sind reine wirtschaftliche Erwägungen, die da im Hintergrund stehen oder nur, es geht quasi nur um Einflusszonen oder ähnliches. Das kommt überhaupt nicht raus. Also es sind viel, viel mehr Faktoren, die damit reinspielen. Das sind sowohl Sicherheitsaspekte, die bedacht werden, aber es sind auch erstaunlicherweise viel emotionale, moralische Faktoren, die diskutiert werden, wenn es dann darum geht, sich quasi einem Václav Havel oder Lech Walesa entgegenzustellen, dem zu sagen, nein, wir wollen euch nicht in der NATO, das funktioniert sehr, sehr schlecht in dem zeithistorischen Kontext, weil da Personen mit einem großen moralischen Standing die Demokratie erkämpft haben und dann wird auch intern eben darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr schwierig wird, hier eine Grenze zu setzen und diese alten Bündnisstrukturen da zu belassen, wo sie sind.
Sie haben eben erwähnt, dass Sie mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch Interviews führen. Hat das bereits stattgefunden? Nach welchen Kriterien wählen Sie aus? Und wen haben Sie da so getroffen?
Ja, Oral History ist gerade unter Historikerinnen und Historikern ein kritisches Thema. Sich quasi alleine darauf zu verlassen, ist immer ganz besonders schwer, weil natürlich sehr viel dann subjektiv gefärbt ist, auch von den Erinnerungen oder irgendwie versucht wird, in ein anderes Licht zu rücken, als es vielleicht aus den Primärquellen hinausgeht. Aber es kann eben auch sehr, sehr spannend sein, um den menschlichen Faktor in Entscheidungsprozessen nochmal besser zu beleuchten und auch Hinweise auf Primärquellen zu bekommen. Und ich habe damit angefangen in den USA. In den USA ist es deutlich einfacher, quasi auch entscheidende Personen anzusprechen und zu kontaktieren. Und dort habe ich mit Dan Freed aus dem National Security Council, Alexander Wershbow, auch Philipp Selikow. Und dann habe ich über die noch weitere Kontakte bekommen. Und in Deutschland habe ich dann versucht, das auch nochmal weiterzuführen. Und habe jetzt hier beispielsweise mit Wolfgang Ischinger gesprochen, der in den 90er Jahren Chef des Planungsstabs im Auswärtigen Amt gewesen ist. Aber das ist dann quasi wirklich als ergänzender Aspekt zur Dissertation zu sehen, um auch nochmal Hinweise zu bekommen, okay, wo könnten denn auch spannende Quellen sein? Haben die irgendwelche Gespräche besonders stark im Kopf, auf die ich mich dann nochmal beziehen kann, die ich dann oder wo ich dann danach suchen kann, ob da irgendwo eine Quelle ist, die ich finde, mit denen ich das belegen kann, was die sagen?
Spannend. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Mischung aus Archivarbeit und persönlichen Zusammentreffen, die einen sowohl wissenschaftlich als auch selber wahrscheinlich weiterbringen. Von den 90er Jahren kommen wir nun zur aktuellen Situation der NATO, die uns bei der CAS gerade in diesen Zeiten natürlich sehr interessiert. Hierzu hören Sie nun Ausschnitte aus dem Podcast Auslandsinformation Spotlight.
der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit meinem Kollegen Fabian Wagner.
Bei mir sind jetzt Dr. Christina Krause, die Leiterin der Abteilung Internationale Politik und Sicherheit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, und Christina Bellmann. Christina Bellmann ist in der Konrad-Adenauer-Stiftung Referentin für transatlantische Beziehungen. Hallo Frau Krause, hallo Frau Bellmann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Hi, hallo, wir freuen uns. Hallo auch von meiner Seite, danke, dass wir da sein dürfen.
Frau Krause, Frau Bellmann, am 11. und 12. Juli steht der NATO-Gipfel in Vilnius an. Die Mitgliedstaaten des Bündnisses haben sich dazu natürlich schon seit geraumer Zeit ausgetauscht und den Gipfel intensiv vorbereitet. Natürlich wird, das steht damit ja auch schon in Verbindung, was wir gerade besprochen haben, das Thema Ukraine bzw. der russische Angriff auf das Nachbarland ganz oben auf der Agenda des Treffens stehen. Das Thema hat ja mehrere Facetten. Es geht um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine, um einen eventuellen NATO-Beitritt des Landes und um Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg. Lassen Sie uns mit erstgenanntem Aspekt beginnen, mit der militärischen Unterstützung. Was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von dem Gipfel? Frau Krause vielleicht?
Sehr gerne. Vielleicht einen kleinen Schritt nochmal zurück. Vor dem 24. Februar 2022, gab es Begriffe wie NATO sei hirntot, überflüssig, obsolet. Das heißt, der russische Überfall, der Angriffskrieg auf die Ukraine kam in einer Situation, wo viele im Westen, viele NATO-Mitglieder schon die NATO so ein bisschen abgeschrieben hatte, gerade auch eben die Führung aus wichtigen zentralen NATO-Ländern. Und die NATO hat dann aber enorm schnell reagiert. Man hat das strategische Konzept verabschiedet im letzten Sommer und man hat in Madrid weitreichende Pläne vorbereitet.
Die jetzt in Madrid, das war der Gipfel im letzten Jahr.
Genau, vor einem Jahr. Und im letzten Sommer war dann die Diskussion eher so, wir wissen gar nicht, ob wir noch einen Gipfel brauchen im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, weil 2024 ein zentrales NATO-Jahr wird.
Im letzten Jahr,
weil die Jubiläen anstehen. Die NATO wird 75, das Partnership for Peace-Programm 30 Jahre alt und die erste NATO-Osterweiterung liegt dann 25 Jahre zurück. Im nächsten Jahr von 25 Jahren sind Ungarn, Polen und Tschechien Mitglieder geworden.
Und warum hat man umgedacht und sagt, den Gipfel brauchen wir doch?
Wegen der Ukraine. Wegen des anhaltenden verbrecherischen Krieges, Stoltenberg spricht vom illegalen Krieg, den Russland weiterhin in Europa führt, der uns betrifft, der ja auf ukrainischem Boden primär ausgefochten wird. Aber durch Cyberangriffe, Desinformation bekommen wir diesen Krieg und Konflikt ja auch massiv mit. Das heißt, man hatte vor einem Jahr gesagt, wenn, dann treffen wir uns vielleicht in einem kleinen Gipfel, um zu gucken, um Bilanz zu ziehen. Wie ist der Weg von Madrid jetzt weiter in eine neue NATO, die jetzt gebaut wird? Und jetzt merkt man, dass die Zeiten so akut, so dringlich und so wichtig sind. Und die NATO ist ja auch gewachsen, ein Mitglied mehr. Es sind jetzt 31, hoffentlich kommt Schweden noch dazu, 32. Und man hat einfach gemerkt, das wird ein großer, wichtiger Gipfel. Und dann kommen wir zu Ihrer Frage, nämlich was steht bezüglich der Ukraine an? Natürlich müssen die Waffenlieferungen weiter vertieft werden, denn die Ukraine hat es jetzt geschafft, 50% des Territoriums, was Russland seit einem Jahr erobert hatte, zurückzugewinnen. Aber sie sind ja noch längst nicht da angelangt, wo sie angelangen wollen. Sie wollen ja ihre Souveränität in den Grenzen, in den ursprünglichen Grenzen, das heißt inklusive der Krim, wiederherstellen. Und das kann nur gelingen, wenn die Solidarität so hoch bleibt, wie sie jetzt ist. Und das wird alles natürlich auch beim Gipfel ein Thema sein. Und dann natürlich auch das Maximale, das große Ziel, können die Ukraine NATO-Mitglied werden, unter welchen Voraussetzungen?
Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und der Grünen-Politiker Anton Hofreiter haben vor diesem Hintergrund jüngst in einem Gastbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, dass die Ukraine eine glaubhafte Zukunftsperspektive brauche und eben der NATO-Gipfel, zu dem auch der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet wird, die Chance bietet, hierfür die Weichen zu stellen. Sie diskutieren in dem Beitrag denkbare Szenarien mit Blick auf die zukünftige Sicherheit der Ukraine, kommen am Ende aber dann doch zu einem sehr klaren Schluss und plädieren für einen NATO-Beitritt des Landes. Die Autoren schreiben, Zitat, ein Beitritt der Ukraine zur NATO unmittelbar nach Kriegsende wäre ein strategisch vorausschauendes Element einer künftig stärkeren Abschreckung in Europa. Und weiter, es wäre ein Zeichen, dass die Zeitenwende tatsächlich auch in den Köpfen vollzogen ist. Frau Bellmann, sehen Sie das auch so und wenn ja, warum?
Die Autoren schreiben in ihrem Beitrag ja von dem Leitmotiv, was sie ansetzen, dass der Ukraine eine glaubhafte Zukunftsperspektive gegeben werden muss. Das sehe ich auch so. Wir erinnern uns an die Vergangenheit, wir erinnern uns zurück an den Gipfel in Bukarest 2008, wo beispielsweise die Ukraine und Georgien beitreten wollten und ihnen eine etwas vagere Zukunftsperspektive gegeben wurde. Daraufhin hat es Truppen in Georgien gegeben, daraufhin passierte die Annexion der Krim 2014. Hier haben wir gesehen, die abschreckende Fähigkeit und das Commitment waren nicht hoch genug, um eben Russland von diesen Aggressionen abzuhalten. Also vor dem Gesichtspunkt her ist diese Diskussion, die jetzt gerade stattfindet, über eine glaubhafte Zukunftsperspektive sehr, sehr wichtig, dass man das eben auch im Hinterkopf behält. Denn das oberste Prinzip der NATO, wie Sie schon gesagt haben, gegen Aggressionen ist eben die Verteidigung und eben auch die Abschreckung. Die Autoren führen aber weiterhin eben auch an, dass Artikel 3 des NATO-Vertrags auch gebührend gewürdigt werden muss, nämlich dass die Allianz als Ganzes gestärkt wird. Und vor dem Hintergrund gilt es, dass man ein gutes Austarieren eben auch findet, ganz genau, wann diese Sicherheitsgarantien ausgesprochen werden können, was es bedeutet, was das Kriegsende genau bedeutet für alle Mitglieder der Allianz und was man dann eben im Anschluss auch zusichern kann. Also es ist sehr wichtig und da sind jetzt, glaube ich, die Diskussionen in der NATO aktuell bis zum Schluss, bis zum Gipfel, dass man einen Konsens findet, hinter dem alle Mitgliedstaaten stehen und der eben auch der Ukraine genug ist, der sozusagen auch die Ukraine beruhigt und eben auch versichert. Aber gerade diesen Konsens zu finden, ist eben auch sehr wichtig. Und wenn ich das noch anführen darf, wir müssen uns hier auch nochmal vergegenwärtigen, dass die Ukraine die Freiheit Europas verteidigt, die Werte der NATO und eben auch für die regelbasierte Ordnung eintritt, wie die beiden Autoren in dem Beitrag richtig sagen. Und das ist eben auch etwas, was über allem stehen muss, wenn es darum geht, wie formuliert man diese Sicherheitsgarantien.
Durch die russische Invasion der Ukraine rückt die kollektive Verteidigung wieder ins Zentrum der NATO. Wir haben jetzt über die Finanzierung der Bundeswehr, über das 2%-Ziel in Deutschland oder das Erreichen des 2%-Ziels gesprochen. Ich würde jetzt mal ganz gerne noch ein bisschen genereller gucken. Welche Rolle wird Deutschland innerhalb der NATO in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten aus Ihrer Sicht zukommen?
Also Deutschland hatte ja damals in Form von BRD und DDR stand ja auf beiden Seiten. Und also die Bundeswehr hatte zum Ende des Kalten Krieges 89 400.000 Soldaten hin und Soldaten. Mhm. Und aktuell haben wir 180.000. Nun wird das kein Kalter Krieg 2.0. Das ist etwas Neues, dem wir gegenüberstehen. Und wir haben ja auch eben nicht nur Russland, sondern weiter hinten am Horizont auch Bedrohungen durch China. Das heißt, die Bedrohungslage ist einfach eine ganz andere. Und die Bundeswehr, die hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich auf internationale Krisenmissionen fokussiert, zu Recht. Und jetzt steht die Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Mittelpunkt. Und anders als seit 89, wo die Grenze direkt durch die beiden Deutschlands verlief, sind wir jetzt nicht mehr direkter Frontstaat, obgleich uns Raketen, russische Raketen über Kaliningrad erreichen könnten. Die würden auch direkt Berlin erreichen können. Und damit spielt ja Russland auch ab und zu, ne, mit diesem Szenario. Also Deutschland ist nicht mehr der Frontstaat. Das ist das Baltikum, das ist Polen bis runter Rumänien. In all diesen Ländern im Übrigen wird das 2%-Ziel bereits jetzt oder in den nächsten ein, zwei Jahren auch erreicht. Das heißt, das sind die Staaten, denen wir dann unterstützend zur Seite stehen müssen. Und wenn irgendwann die Kapazitäten der USA im Indopazifik stärker gebunden werden, dann müssen wir, die wir früher von der NATO profitiert haben, auch eben diese neue wahnsinnig lange Frontlinie und Grenzsituation mit Russland und Belarus, das müssen dann diese Staaten auffangen. Und deshalb ist die Brigade für Litauen, diese 4000 Soldatinnen und Soldaten, auch ein ganz wichtiges Signal.
Frau Bellmann, Frau Krause, zum Abschluss mit Bitte um kurze Antwort. Was muss auf dem Gipfel in Vilnius passieren, damit Sie sagen würden, der Gipfel war ein Erfolg? Vielleicht beginnen wir mit Frau Bellmann.
Vilnius wird eine wichtige Wegmarke sein in der Umsetzung der Beschlüsse von Madrid. Also eine glaubhafte Darstellung, wie diese Neuausrichtung der Allianz hin zur Abschreckung und Verteidigung gelingen kann. Das ist ein wichtiges Signal, worauf wir uns glaubhafte Antworten erhoffen. Das müsste passieren, damit es aus meiner Sicht ein Erfolg ist.
Also ein Signal der Geschlossenheit.
Ein Signal der Geschlossenheit, indem man genau die Fragen, die wir vorhin besprochen hatten, wie kann man der Ukraine Garantien aussprechen, um gleichzeitig, also die man eben auch leisten kann, die auch abschreckend sind. Wie kann einem das gelingen? Vor allen Dingen aber wirklich eine Ernsthaftigkeit und ein geschlossenes Auftreten der Partner gegenüber Russland.
Frau Krause.
Genau, Geschlossenheit muss demonstriert werden, Konsequenz in Bezug auf die eigene Agenda, die eigenen Hausaufgaben, und es wird auch diplomatisch ein sehr schwieriges und vorsichtiges Austarieren sein. Einerseits Ukraine zu signalisieren, ja, wir sehen dich bei uns in unserer Allianz und wir wollen auch euch in der Ukraine weiterhin stärken und unterstützen, und gleichzeitig gegenüber Russland auch Abschreckung zu demonstrieren, was Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, ja auch ständig macht, ne, dass kein Zentimeter NATO-Territorium angegriffen werden darf. Aber gleichzeitig darf Russland diesen Gipfel nicht nutzen, um zu sagen, die attackieren uns. Das heißt, man muss eine Sprache finden, die abschreckt, aber die wieder deutlich macht, dass die NATO sich verteidigt und Russland nicht angreift. Selbst eben keine Verstöße gegen die UNO-Charta und so weiter vornimmt. Das heißt, es wird ein vorsichtiges diplomatisches Austarieren sein, aber ich denke, das wird die NATO auch bravourös schaffen.
Frau Krause, Frau Bellmann, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Danke Ihnen. Dankeschön.
Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Podcast haben wollt, schaut auf unseren Kanal auf Spotify oder auf unsere Internetseite. Die Links findet ihr in den Shownotes.
Okay, also nochmal für alle, die eine grobe Einordnung brauchten. Ja, lieber Herr Ripken, Sie sind hier einerseits aufgrund Ihres Dissertationsprojekts, andererseits aber auch, weil Sie Mitglied im Promotionskolleg Sicherheit und Entwicklung im 21. Jahrhundert sind, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Gibt es noch irgendeinen Aspekt Ihrer Promotionszeit, Ihrer Dissertation, den Sie gerade gerne hier noch einbringen möchten?
Vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, wie unglaublich komplex die 90er Jahre gewesen sind, gerade wenn es irgendwie Vorwürfe gibt, warum PolitikerInnen und Politiker in den 90er Jahren in eine bestimmte Richtung gehandelt haben, dann muss man nochmal hervorheben, dass in den 90er Jahren ganz unterschiedliche Versuche gemacht worden sind, dass es ganz unterschiedliche Organisationen gegeben hat, die man versucht hat zeitweise zu pushen, die dann wieder sich als ineffizient herausgestellt haben, also von der KSZE über die Partnership for Peace, die als Zwischenlösung innerhalb der NATO gegolten hat, bis es dann zur NATO-Osterweiterung kam. Das ist kein klarer und einseitiger Weg, der vorgegeben ist, sondern das ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, der auch sehr viel mit dem Austausch zwischen Regierungschefs und auch in den unteren Ebenen zu tun hat. Und beispielsweise kann man sich sehr, sehr spannend anschauen, auch jeder interessierte Leser und Leserin kann sich auf Webseiten der Library of Congress oder der Clinton Library die genauen Protokolle von den Gesprächen zwischen Clinton und Yeltsin anschauen und einfach mal lesen, auf wie miteinander kommuniziert wird und wie viel da auch abgesprochen wird. Das heißt, einfach nochmal so ein bisschen Verständnis zu schaffen für die wahnsinnige Komplexität und die Vielfältigkeit von Entscheidungsebenen, vor denen wir da stehen.
Ja, zu den genauen Umständen der NATO-Osterweiterung in den 1990ern können Sie ja dann bald in Hans-Georg Ripkens Arbeit so einiges nachlesen. Aber gerne verlinken wir bis dahin die genannten Archive unten in den Shownotes.
Jawohl.
Und wir bleiben beim Thema Reisen. Am Anfang habe ich es schon angekündigt, Sie sind Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung und in diesem Zuge auch Mitglied im Promotionskolleg Sicherheit und Entwicklung im 21. Jahrhundert. In diesem Rahmen nehmen Sie an Konferenzen teil, an Studienreisen und sind kürzlich erst nach Georgien gefahren. Meine erste Frage wäre in diesem Kontext einmal ganz allgemein, was machen Sie im Kolleg? Und dann, ja, wie war Ihre Georgienreise?
Ja, also zunächst erstmal zu dem Kolleg. Das war für mich ein ganz ausschlaggebender Faktor für die Studien- oder für die Promotionsförderung der CAS, denn das ist eine Gruppe von 15 Promovierenden aus ganz unterschiedlichen Studienhintergründen. Also das heißt, wir haben Juristinnen, wir haben Historiker, wir haben Politikwissenschaftler, die alle irgendwo zum Bereich Sicherheit und Entwicklungspolitik arbeiten. Und das heißt, in diesem Kolleg stellen wir uns zunächst erstmal ganz allgemein gegenseitig unsere Arbeiten vor, diskutieren darüber, haben eben dann auch den Input aus all diesen unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtungen und mit Methodiken, was zum Beispiel für mich, der ich ja eben multimethodisch arbeite, total bereichernd ist. Denn in meinem Studium habe ich vor allem eine Forschungsform, nämlich die Archivforschung, kennengelernt, aber andere Forschungsformen weniger stark. Und dadurch kann ich dadurch sehr viel auch lernen. Und das heißt, wir treffen uns meist so ungefähr zweimal im Jahr hier in Berlin und sprechen unsere Themen durch, haben dann aber auch externe Vortragende, die dann zu bestimmten gesellschaftspolitischen, sicherheits- und verteidigungsrelevanten Themen irgendwo sprechen. Und dann eben einmal im Jahr geht es auf eine Studienreise ins Ausland. Und das sind dann meistens Länder, die irgendwo natürlich auch wieder sicherheits- und entwicklungspolitisch ganz spannend sind, in die man aber klassischerweise gar nicht so unmittelbar direkt fahren würde. Und letztes Jahr waren wir im Kosovo, dieses Jahr eben in Georgien und das war absolut faszinierend. Also Georgien ist ein großartiges, total spannendes Land. Wir haben uns vor allem in Tbilisi, der Hauptstadt, aufgehalten und das läuft dann so ab, dass wir im Prinzip zunächst mal ankommen, ein bisschen uns die Stadt anschauen, aber dann ist im Prinzip auch relativ bald die Zeit geprägt von Diskussionen mit Personen vor Ort. Das heißt, von 9 Uhr bis teilweise 23 Uhr haben wir Leute von NGOs da, haben wir Studierende, mit denen wir uns austauschen, kommen Politikerinnen und Politiker, aber eben auch Wissenschaftler und Thinktankler, die uns entweder Vorträge halten oder mit denen wir einfach so in der freien Diskussion sprechen können, um einen Eindruck von der Situation vor Ort zu bekommen. Genau, also so viel einmal vielleicht für über den allgemeinen Ablauf und in Georgien selbst. Ja, ich bin immer noch ganz begeistert. Es ist ein Monat her, aber die Eindrücke sind immer noch ziemlich frisch. Und Tbilisi selbst ist eine unglaublich schöne Stadt mit noch sehr viel altem historischen Baukern. Es ist total beeindruckend, wie jung und dynamisch die Stadt wirkt. Auch wie europäisch. Das ist ein Thema, das in Georgien sehr, sehr oft ankommen wird. Aber ich habe selbst hier in Berlin, glaube ich, kenne ich keinen Platz, an dem so viele Europaflaggen hängen wie in Tbilisi in Georgien. Und was ich auch selten gesehen habe in Deutschland insgesamt, sind Graffitis mit ukrainischen, europäischen und NATO-Flaggen, die überall in der Stadt zu sehen sind. Also das ist ein total spannender und cooler Einblick, den man auf diese Weise von einem Land bekommt, in das man dann so sonst nicht fahren würde.
Genau, für alle Zuhörenden gerade, Georgien ist kein Teil der NATO aktuell, aber eben ein NATO-Nachbarstaat, was ja das Land ja spannend macht in aktuellen Kontexten. Sie haben ja eben angeschnitten, dass Sie die unterschiedlichsten Organisationen und Personen in Georgien getroffen haben. Was war davon besonders prägend für Ihre weitere Arbeit?
Also zunächst einmal besonders prägend oder besonders in meiner Erinnerung geblieben sind mehrere Treffen, also es ist sehr, sehr schwierig, das einzugrenzen. Also wir haben gesprochen beispielsweise mit Studierenden, die im März die Proteste angeführt haben gegen das Agentengesetz, was auf quasi Basis dieses russischen Agentengesetzes durchgesetzt werden sollte und die da Zehntausende von Menschen in Tbilisi mobilisiert haben. Das war eindrucksvoll, aber wir haben auch mit Professoren gesprochen, die sowohl akademisch als auch persönlich nochmal den kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft in Georgien nach dem Ende der Sowjetunion, Anfang der 90er Jahre, dargestellt haben. Das war super spannend. Genauso aber Austausch mit NATO, nicht NATO-Offizieren, die vor Ort sind, um als Georgien als NATO-Partnerland zu unterstützen oder mit dem deutschen Botschafter gesprochen. Da sind so viele unterschiedliche Gespräche, die mir im Kopf geblieben sind, dass es eigentlich quasi nicht fair wäre, das auf eins runterzubrechen. Aber jetzt beispielsweise für meine Arbeit habe ich jetzt gerade erst eine E-Mail nochmal an einen der Professoren geschrieben, den wir dort getroffen haben, weil er sehr, sehr detailliert nochmal ausgeführt hat, welchen Eindruck die Konflikte in Absachien und Südossetien, die ja in Georgien so überdominierend sind und stark mit dem russischen Einfluss und dem Einmarsch auch 2008 im Zusammenhang stehen, wie diese Konflikte in den 90er Jahren auch in Mittel- und Osteuropa rezipiert worden sind. Und das ist ein Aspekt, der in der westlichen Forschung, also in der klassisch zentral und amerikanischen Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, der aber für meine Arbeit wiederum ganz interessant sein kann. Und damit habe ich dann auch ganz klar so einen ganz konkreten Punkt, mit dem ich meine eigene Arbeit nochmal bereichern kann durch diesen Aufenthalt in Georgien. Abseits dessen, dass es einfach ansonsten auch ein wahnsinnig spannender Eindruck gewesen ist von einem Land, das total gespalten ist zwischen einerseits Politik und andererseits Gesellschaft, total proeuropäisch, aber dann wiederum zwischen den unterschiedlichen Fronten gefangen. Also war auch so nochmal ein sehr bereichernder Aufenthalt.
Das klingt auf jeden Fall sehr bereichernd von dem, was ich jetzt vom Hören hier so einschätzen kann. Vielen Dank, dass Sie es auch mit mir geteilt haben, Ihre Eindrücke aus Georgien. Möchten Sie in dem Kontext noch irgendwie was loswerden oder gibt es noch irgendeinen Aspekt dieser Reise? Was wäre Ihnen da jetzt noch wichtig sozusagen?
Also es war unglaublich bereichernd und wenn Sie Georgier treffen, sprechen Sie mit ihnen. Die sind ein wahnsinnig proeuropäisches Volk, was sehr, sehr spannend im Austausch ist. Was ich noch sagen kann, ist einen großen, großen Dank an das KAS-Auslandsbüro, das diese ganze Reise organisiert und durchgeführt hat für uns, was dann auch bei 5 Tagen ein ziemlicher Aufwand ist. Und dafür, glaube ich, auch im Namen der ganzen anderen Kollegiatinnen und Kollegiaten einen großen Dank.
Ja, das wird die KollegInnen im Auslandsbüro sicher sehr freuen. Ja, von mir erstmal auch noch einen großen Dank an Sie, lieber Herr Ripken, dass Sie die Zeit gefunden haben, vorbeizuschauen und uns ein kleines mündliches Abstract Ihres Themas und einen kleinen Einblick in Ihre Georgienreise zu geben. Vielen Dank.
Sehr gerne.